Es ist wunderbar, mit dem Elia auf den Berg Karmel zu gehen und dort sein herrliches Sieg zu betrachten, den er in diesem Wettstreit mit den Baalspriestern errungen hat. Es ist viel schwieriger, mit dem Elia in seine eigene Tiefe zu gehen, in die Nöte, die er danach erlebt hat. Und trotzdem sind es die Nöte, in denen wir oft am allermeisten lernen, am allermeisten uns auch kennenlernen, als die Siege. Es sind oft die Tiefe, die uns viel mehr Segen bringen für unser eigenes Leben als die Höhen. Und von daher lohnt es sich auch mit dem Elia in diese Tiefen zu gehen. Das wollen wir heute Morgen tun. 1. Könige Kapitel 19 wollen wir aufschlagen. 1. Könige Kapitel 19. 3,5 Jahre Dürre und Hungersnot, Zeit ohne Regen ist vorübergegangen und es hat geregnet. Alles ist so wunderbar gelaufen am vergangenen Tag. Der Elia hat das Volk dahin gebracht, selbst auch zu sagen und zu rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ihr wisst, dass es vielleicht mehr ein Lippenbekenntnis war als wirklicher, tiefgehender Glaube. Und trotzdem war es ein Tag, der im Leben des Elia wahrscheinlich einzigartig war. So viel hat er an diesem einen Tag tun dürfen für den Herrn. So sehr hat er Gottes Herrlichkeit und Kraft an diesem einen Tag entdecken dürfen, als das Feuer herabkam vom Himmel und das Opfer anzündete. Und er in der Kraft des Herrn vor dem König Ahab herlief, vom Karmel bis nach Jezreel. Nun ist der Tag vorübergezogen, die Nacht ist hereingebrochen. Und zu Hause erzählte Ahab der Isabel alles, was geschehen ist. Das ist nun unser Text. 1. Könige 19, Abvers 1, lese ich uns vor. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah oder wahrnahm, wie man das Wort auch übersetzen kann, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, über 100 Kilometer südlich ist er da gelaufen, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück, sein Diener. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen und am Anfang kurz mit uns gemeinsam still werden und bete. O Herr, wir brauchen deine Hilfe, uns zu konzentrieren, überhaupt noch etwas aufnehmen zu können. Herr, wir haben nicht die Fähigkeit, so lange geduldig zuzuhören. Und wir bitten dich deswegen besonders um Gnade, dein Wort aufnehmen zu können. Aber hilf mir auch, dass ich Weisheit habe, in der rechten Weise zu reden. O Herr, ich kann dir nicht dienen, es sei denn, dass du mich anleitest durch deinen Geist. Nimm mich und führe mich, Herr, und lass du doch dein Wort in unsere Herzen fallen und Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen. Wie kann man so einen Text weitergeben, auslegen, ihn verständlich machen? So viel steckt in diesem Text drin, dass man nicht auf alles eingehen kann. Besonders wenn wir jetzt heute Morgen schon Abendmahl gefeiert haben, ist es gar nicht so einfach für mich, euch jetzt da an diesen Text heranzuführen. Und trotzdem möchte ich es versuchen. Ob wir ganz diesen Text heute Morgen durchnehmen können, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen, wie der Herr uns da führt und leitet. Im Grunde habe ich drei Dinge, die ich uns hier auch mitgeben möchte. Drei Punkte, die sage ich schon mal, damit ihr es euch zumindest etwas merken könnt. Der Angriff auf den Elia, die Reaktion des Elia und die Hilfe für Elia. Diese drei Dinge, die wollen wir uns anhand von diesem Text näher ansehen, denn sie stehen in diesem Text beschrieben. Der König Ahab kommt nach Hause, Jezreel, und unterhält sich mit der Isabel, die diesen Tag nicht mit dabei war, wo dieser Wettstreit auf dem Berg Karmel stattgefunden hat. Sie lässt es sich erzählen, was geschehen ist. Und sie als die oberste Anbeterin von Baal, die diesen Kult auch eingeführt hat, maßgeblich auch wieder gefördert hat, sie ist zornig, unwahrscheinlich zornig darüber, dass der Elia diese Baalspriester umgebracht hatte. Und nun sendet sie dem Elia eine Botschaft. Das lesen wir in Vers 2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also, ich bringe dich um. Manche haben sich die Frage gestellt, warum ist er nicht gleich selber hingegangen und hat ihn umgebracht? Nun, eine Antwort, eine ganz einfache Antwort, die wir darauf geben können, ist die, dass der Herr wirklich seine Hand über Elia gehalten hat. Und es für die Isabel nicht möglich war, ihn zu töten. Aber eines wird ganz klar. Die Isabel hat sich darüber Gedanken gemacht, wie sie dem Elia schaden konnte. Wie sie ihn angreifen konnte. Und sie wollte wirklich ihn töten. Sie wollte das Werk des Elia vernichten, zerstören. Wir wissen es vom Neuen Testament her, dass sich daran gar nicht viel geändert hat. Ihr kennt alle den ganz bekannten Vers aus dem ersten Petrusbrief, den wir auch immer wieder, wenn wir diesen Brief lesen, natürlich dann auch sehen. Seid nüchtern und wacht, 1. Petrus 5, Vers 8. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Manche machen sich daraus so ein Lieblingsthema, dass sie sich sehr stark mit all diesen Angriffen beschäftigen und mit den satanischen Taktiken. Das ist nicht unser Anliegen. Wir wollen im Grunde genommen nicht den Satan und sein Werk unnötig groß machen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht leichtfertig sein und vergessen, dass einer darauf es abzielt, uns anzugreifen und uns von dem abzuhalten, Jesus zu vertrauen, Jesus zu folgen, Jesus zu dienen. Das ist bis zum heutigen Tag genau dasselbe. Und das zu vergessen, das ist dann schon auch für uns manchmal ganz problematisch, wenn wir das vergessen, weil wir dann manche Dinge, die in unserem Leben geschehen, gar nicht mehr richtig beurteilen und richtig wahrnehmen. Wenn eben nun auch die Situation auf uns zukommt, dass so viele Dinge uns abhalten wollen, die Bibel zu lesen, die Gemeinde zu besuchen. Wir sagen, ah ja, das ist doch einfach jetzt so in meinem Leben drin. Wir erkennen gar nicht, dass einer uns fortwährend abhalten will, Jesus Christus zu vertrauen, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes aufzusuchen. Er hat das große Interesse, unser geistliches Leben zu zerstören. Und er wird uns dafür die ganze Welt zeigen, die ganze Welt offenbaren. Er wird uns die Schönheit der Welt präsentieren, wie er sie vor Jesus Christus ausgebreitet hat und wird uns sagen, ich gebe dir die ganze Reiche der Welt, wenn du nur vor mir niederfällst und mich anbetest. So. Das ist wichtig zu wissen. Es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich nicht neutral alles nur sehe, was in meinem Leben passiert an Einflüsse. Och, ich habe Idee, ich habe Gedanken. Ich kann da jetzt ja mal hingehen. Ich mache das einfach. Ich muss ja nicht in die Gemeinde gehen. Ich muss nicht also Bibel lesen und so weiter. Wer steckt dahinter? Was steckt dahinter? Angriffe auf unser geistliches Leben, Jesus zu vertrauen. Heute habe ich keine Kraft. Wie kann ich durch diesen Tag gehen? Habe ich denn je schon wirklich Kraft gehabt? Von mir aus? Ohne Gott? Gibt es Kraft für den Menschen ohne Gott? Ja, es gibt den Menschen gar nicht ohne Gott. Und von daher gibt es auch keine Kraft als die, die Gott uns da reicht. Und so ist es ja für mich ganz natürlich geworden, je mehr ich auch die Bibel lese, dass ich mein ganzes Vertrauen in die Kraft Jesu Christi lege und setze. Aber es gibt dauernd diese Gegenströme. Es gibt dauernd Beratungen, dauernd Pläne, das Leben der Gemeinde zu verfolgen, zu beeinträchtigen. Wenn ihr jetzt in die Welt schaut, in die islamische Welt, in die kommunistische Welt, in die atheistische Welt, dann könnt ihr diese Pläne ganz genau entdecken. Ihr könnt es nachlesen in der Medien, wie Christen verfolgt und vor Gericht angeklagt werden, wie ihnen das Leben manchmal genommen wird, wie sie auch ins Gefängnis geworfen werden, weil sie Jesus vertraue und das Wort Gottes als die Wahrheit betrachte. Der Kampf ist da. Auch wenn ich meine Augen verschließe und sage, es gibt gar keinen Kampf, es ist alles ganz schön und gut, ist dieser Kampf da. Und deswegen ist es wichtig, dass ich für mich den Angriff auf Elia sehe und wahrnehme und dass ich mir immer wieder Gedanken mache, wo sind in meinem eigenen Leben Angriffe, die mir etwas rauben wollen, was Jesus Christus mir geschenkt hat? Wo sind Angriffe, die mein geistliches Leben behindern wollen, die mich davon abbringen wollen, ihm zu vertrauen und auf ihn zu hoffen? Ich möchte gar nicht viel mehr darüber sagen, als vielleicht noch die eine Anweisung, die der Paulus auch den Geschwistern in Ephesus gegeben hat. da ging es auch um diese ganze Angriffe Satans und er sagt ihnen, ein ganz bekannter Vers, ihr kennt ihn auch, in Epheser 6, da heißt es ab Vers 10 und Vers 11 in folgender Weise, manche von euch kennen den sogar auswendig, da steht, im Übrigen, meine Brüder, seid stark, nicht in eurer eigenen Kraft. Es ist wichtig, dass man das begreife. Seid stark, nicht in dem, dass ihr jetzt auf euch vertraut, sondern im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen oder Anläufen des Teufels. Sagt Paulus über 800 Jahre später, in einem Schreiben an die Gemeinde in Ephesus. Heute, wenn wir ein Schreiben vom Herrn Jesus bekommen würden, an die Gemeinde in Neuestein, würde es genauso lauten. Daran hat sich nichts geändert. Und die Waffenrüstung Gottes ist nichts anderes als das Werk und die Person Jesu Christi. Er ist das, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist der Helm des Heils. Er hat mir das Evangelium gebracht, damit ich dadurch lebe und gehe kann, um meine Füße. Er hat mir das Schwert des Geistes auch gegeben. In dem Maße, in dem Jesus Christus in meinem Leben an Bedeutung auch verliert, in dem Maße werde ich gefährdet sein für Ängste, für Zweifel, für Verzweiflung, für alle möglichen Dinge, die nun auch passieren können im Herzen eines Menschen. Ich habe keinen anderen Schutz als Jesus Christus. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass er mir größer wird. Theodor Christlieb hat es gesagt, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Wie sehr achten wir darauf, wie sehr ist es unser Anliegen, dass Christus uns immer wichtiger, bedeutsamer, größer wird. Inwiefern sehen wir, dass unser eigenes Leben und die Bewahrung unseres Lebens davon abhängig ist, unseres Werkes, das, was uns so sehr auf dem Herzen liegt, unserer Familie, unserer Kinder, alles, was wir tun. Wir können nichts Besseres für sie hin, als immer wieder den Herrn Jesus Christus ihnen und uns vor Augen zu stellen. Und wenn wir damit aufhören oder es vernachlässigen, wird auf einmal der Feind ganz groß und mächtig. Oh, der böse Feind. Wisst ihr, warum viele Christen heute mehr über den bösen Feind reden? Über die böse Regierung, über die böse Machenschaften, über diese böse, gottlose Welt, als dass sie über den Herrn Jesus Christus rede. Der Grund ist ganz einfach, sie vernachlässige es, Jesus Christus, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Sie vernachlässige es, wirklich auch auf ihn zu schauen und von ihm zu leben. Und wenn dies geschieht, dann ist die Folge immer, dass Christen genau das gleiche Thema habe wie die Welt. Sie rede über die gleichen Dinge. Sie habe eigentlich nicht mehr das Evangelium als Thema. Und das ist der Anfang vom Ende. Dann wird die Gemeinde eine politische Arena, wo viel mehr über Politik gesprochen wird, über das Tagesgeschehen, über die Geschehnisse der Welt und nicht mehr über das Reich Christi und seine Anliegen und die Evangelisation und die Mission und unsere Hingabe, wie wir unser Leben ihm hingeben sollten. Also ist es wichtig, dass wir die Angriffe, die auf den Elia hier auch abzielte, ernst nehmen. Nicht, dass wir nur noch über den Satan reden, aber dass wir viel mehr über Christus reden und viel mehr die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir gegen die listigen Anläufe Satans bestehen können. Aber schauen wir doch einmal, wie der Elia reagiert hat. Blicken wir doch einmal ganz kurz darauf, was der Elia jetzt getan hat. Und wenn ich nun darauf blicke, dann möchte ich eines ganz besonders verhindern. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, dass der Elia hier einfach nur so ein weltlicher, fleischlicher Christ ist. Und jetzt ist er selber schuld, jetzt ist er in dieses Loch gefallen. Er hat einfach also so aufgehört zu glauben. So einfach ist es nicht. Wir merken und stellen fest, dass der Elia von einem Leben kommt aus dem Glaube. 3,5 Jahre lang hat der Herr ihn bewahrt und behütet. Und nun hat er einen Tag hinter sich gebracht, in dem er unwahrscheinlich viel auch für den Herrn tun durfte und im Glaube diesen Sieg erringen konnte. Aber nun hört er von dieser Nachricht, dass die Isabel ihn verfolgt und ihn töten möchte. Und es heißt nun, als er das wahrnahm, als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass er grandisch um sein Leben, so könnte man das jetzt auch übersetzen, wenn man es praktisch anschaulich darstellen möchte. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück, ging vollends in die Einsamkeit, Isolation. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. Das kennen wir. Das kennen wir ganz gut. Ich kenne das und ihr kennt das auch. Also wenn man nur ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, das hat man ganz oft auch schon persönlich erlebt und erfahren. Der eine erfährt es in einem tieferen Maße, der andere nicht ganz so tief. Aber grundsätzlich ist das etwas, was wir alle kennen. Wir alle erfahren es immer wieder persönlich, dass wir von uns aus eigentlich nur noch so den Wunsch haben, wegzurennen. Es geht jetzt nicht mehr weiter. Es ist genug. Es ist zu viel. So könnte man es ja jetzt auch sagen. Ich kann nicht mehr. Ich möchte einfach nur noch schlafen. Ich möchte am liebsten aus dem Leben scheiden. Wir kennen das. Wir wissen darum, was das bedeutet. Von daher ist es auch mal ganz gut, sich das auch zu sagen. Das ist jetzt nicht eine Reaktion von dem Elia, die also so einzuordnen ist, da ist jemand ungläubig. Jetzt hat er also sein Vertrauen aufgegeben. Nein, es ist eine Erfahrung, die wir durchaus auch machen. Wir können anstrengende Tage verbringen, wo wir unwahrscheinlich viel auch leisten. Auf einmal ist alle Luft raus. Auf einmal fehlt jede einzelne Faser, die uns jetzt noch so ein bisschen weiterbringen könnte. Wir haben absolut gar keine Kraft mehr. Wir sind ohne Schwung und ohne Elan. Wir haben auch gar keine Hoffnung und keinen Glauben mehr. Wir sehen nur noch den Abgrund vor uns, die Finsternis, den Tod. Und wir sagen dann, kann man sogar noch auch dann eben dem Herrn das so hinlegen, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn er mich nun fragt, warum lässt der Herr das zu, kann ich euch nur eine Antwort geben. Der Herr weiß, wie er uns erzieht. Ich weiß es nicht. Meine Seelsorge ist es nicht. Ich würde mir sowas nicht verordnen. Ihr würdet euch das auch nicht verordnen. Das würde sich niemand verordnen. Hier haben wir keine Weisheit, kein Verständnis dafür. Wir sind hier wirklich begrenzt und beschränkt, dass wir das nicht wahrnehmen können, warum Gott sowas zulässt. Aber eines können wir schon von der Bibel ganz klar sagen, dass Gott
der Intelligentere, der Weisere ist, dass er es gut mit uns meint. Und wenn er uns in diese Tiefe führt, dann nicht um uns zu zerstören, sondern um uns aufzubauen, um uns zu stärken, um uns mehr von uns selber zu zeigen und uns mehr auch misstrauisch werden zu lassen, uns gegenüber, dem alten Menschen, der Sünde, und uns mehr noch an Jesus zu klammern. Das ist der Grund, warum er das tut. Und dann kann er uns mal spüren lassen, wie es ist, wenn wir ganz in uns selbst fallen. Also so gar nichts mehr so außenrum da ist und wir sind nur noch so mit unserer eigenen Kraft unterwegs und gar nichts mehr sonst ist da. Und im Augenblick ist der Herr ganz weit weg. Es ist schrecklich, mit sich selbst so umgehen zu müssen. Und dann auch sich so zu erfahren und zu erleben als derjenige, der man eigentlich ist ohne Jesus. Das ist wirklich schrecklich. Von daher kann ich den Elia ganz gut verstehen. Ich kann das empfinden. Ich habe das selber auch erlebt, was es bedeutet, wenn man wirklich dann auf einmal den Eindruck hat, Jesus ist ganz weit weg und die Finsternis ist ganz nah. Die Isabel ist jetzt viel näher an meinem eigenen Herzen als der Herr Jesus. Versteht ihr? Das zu erleben. Ich kenne das, ich hoffe, ihr kennt das auch, ihr wisst auch, was das also für eine Erfahrung ist. Wir müssen da auch durch. Der Herr bringt uns immer wieder in solche Situationen. Jeden ganz unterschiedlich, aber insgesamt alle seine Kinder. Und es lehrt uns das eine, wir von uns aus vermögen gar nichts. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wir haben keine Kraft. Von uns aus, wenn wir losgelassen werden, rennen wir weg von Gott. Hören wir auf zu vertrauen. Sehe den Feind als den, der jetzt wirklich auch regiert und können gar nicht mehr die Zuversicht und die Freude haben. Sie fehlt uns. Wir haben in uns kein Reservoir für Freude. Bitte, denkt daran, die ganze Welt sucht Freude, aber wir haben in uns kein Reservoir für Freude. Das Reservoir für Freude ist in Jesus Christus, nicht in uns. Wir haben in uns kein Reservoir für Kraft, für Zuversicht, für gute, richtige Schritte auf einem guten, richtigen Weg. Wir haben das von uns aus nicht. Wir können genau den gleichen Weg gehen wie den Elia. Wir rennen hunderte von Kilometern in die falsche Richtung. Wir gehen dann auch so in die Richtung, dass wir sagen, ach, jetzt lege ich mich hin und möchte gar nicht mehr aufstehen. Ich lege mich unter diesen Ginsterstrauch. Herr, nimm mein Leben dahin. Ich bin nicht besser als meine Fehler. Es ist genug. Wir kennen das. Von daher möchte ich das gar nicht in irgendeiner Weise jetzt kritisieren oder sagen, dieser schlimme Elia. Weil ich müsste dann mit den anderen Finger, wo ich jetzt auf den Elia zeige, auf mich zeige und müsste sagen, schlimmer Andreas. Und wir kennen das alle und deswegen müssten wir auch das dann über uns selber sagen. Also das sind unsere Erfahrungen. Das ist unser Leben. Wir sind ohne Gott wie das Blatt im Wind, was einfach hin und her geweht wird. Schaut euch die Menschen an, heute glauben sie das eine, morgen glauben sie das andere. Übermorgen kommt wieder ein neuer Prophet und sie glauben diesen Prophet. Wir haben in uns keine Festigkeit, absolut nicht. Aber jetzt kommen wir zum Schluss hier zu dem Eigentlichen, nämlich zu der Hilfe, die der Elia erhält. Diese ganze Stelle, dieser kleine Abschnitt in der Bibel hat eigentlich nicht den Grund, den Elia groß zu machen. Das hätte man eher den Tag zuvor sehen können oder auch denken können, wenngleich auch da der Elia es nicht war, der groß war, sondern der Herr.
Aber diese Stelle, die wir hier lesen, 1. Könige 19, die ersten 7 Verse, die ich gelesen habe, die machen den Herrn in ganz besonderer Weise groß. Nämlich, er ist es, der ja zuallererst einmal wahrgenommen werden möchte. Seine Hilfe möchte wahrgenommen werden, denn so steht es auch in unserem Text in 1. Könige 19. Da heißt es, also nachdem nun der Elia gesagt hat, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und da heißt es, und siehe, Vers 6 auch nochmal, siehe, was soll man denn anschauen? Ja, was der Herr jetzt tut. Und siehe, ein Engel rührte ihn an. Das will wahrgenommen werden. Das ist nicht nur hebräische Erzählform, wie manche vielleicht es sagen, sondern es ist ein Hinweis. Schau, betrachte, guck, was jetzt geschieht. Der Elia ist in der Hand des Herrn. Der Elia ist ein Kind Gottes. Schau jetzt genau hin, was er erleben darf. Ich möchte euch fragen, alle, die hier sind und die ihr manches Mal in eurem Leben auf solche Wege geht, was habt ihr dann als Hilfe und als Erlösung, wenn ihr den Herrn Jesus nicht persönlich kennt und er in eurem Herzen wohnt? Könnt ihr euch vorstellen, nur einen Schritt weiter zu gehen ohne ihn? Könnt ihr euch vorstellen, dieses Siehe, jetzt kommt der Herr und rettet mich, wegzulassen? Wohin fallt ihr? Was wird dann geschehen? Was ist die Folge dessen, wenn kein Herr da ist, der auffängt? Wenn kein Herr da ist, der sich nun erbarmt? Wenn der Mensch alleine seinen Weg weitergeht? Ich muss es euch gar nicht beantworten. Ihr wisst es genau, was die Folge ist. Ihr könnt es in der Bibel dauernd lesen, was die Folge ist. Also schaut hin auf Gottes Hilfe. Blickt darauf und greift, ja, ergreift diese Hilfe. Es gibt keine andere Hilfe. Es gibt keinen anderen, der seine Hand ausstreckt, als der Herr Jesus Christus. Der himmlische Vater hat keinen anderen gesandt, als sein eigener Sohn, der Mensch geworden ist. Und wenn er diese Hand ausschlägt, ist ein anderer schon da, der seine Hand ausstreckt, und das ist der Satan. Und er wird euch zerstören. Er wird euch töten. Ob er es direkt oder indirekt tun kann oder in der Lage ist dazu, er wird es tun. Keine große Auswahl. Ist nicht so, ich bin ein freier Mensch, wie die Welt heute uns alle erklären möchte. Der Mensch ist ja nun selber das Produkt seines eigenen Willens und seiner eigenen Schöpfung. Nicht Gott hat ihn geschaffen, sondern er hat sich quasi selber geschaffen. Er ist die Krönung der Evolution. Quatsch. Vollkommener Quatsch. Es ist kein anderer Name uns unter dem Himmel gegeben, unter dem wir errettet werden müssen, sollen, dürfen. Kein anderer Name. Nur er. Nur er. Aber für die, die nun den Herrn Jesus schon kennen, möchte ich das sagen. Da ist einer, der auf dich schaut, der schon dich sieht, wie du selbst da niederliegst, wo du es gar nicht wahrnimmst, dass er ein Auge auf dich hat. Er hat ein Auge auf dich. Er hat ein Auge auf dich, wo du persönlich am Boden liegst. Und er hat einen Plan, den er organisiert und den er durchführt. Der Engel ist ein Bote. Und der bekommt seine Botschaft von dem Herrn.
Das heißt, Gottes Hilfsprogramm, Erlösungs-, Errettungsprogramm hier ist eines, was geplant ist, was er schon längst sich ausgedacht hat, um den Elia nicht in diesem Zustand auch zu belassen. Es wäre schrecklich, wenn ich in meinem Zustand belassen werden würde, wenn es mir schlecht ginge. Wenn ich keinen Heiland hätte, der von sich aus zu mir käme. Der Engel des Herrn, vielleicht manche von euch können sich erinnern, Alte Testament steht er für Christus selbst. Wenn der Herr Jesus nicht zu mir kommen würde, gäbe es für mich kein Morgen, kein Licht, keine Hoffnung. Aber nun kommt er. Nun kommt er. Und so wird es hier beschrieben. Er kommt nicht mit seiner Peitsche. Er kommt nicht mit vielen Vorwürfen. Er kommt nicht und sagt, Elia, was machst du hier überhaupt, dass du dich unter diesen Ginsterbusch gelegt hast und hier einschläfst und ganz depressiv bist. So kommt er ganz und gar nicht. Sondern er kommt als jemand, der ganz sachte ihn anrührt. Und siehe, ein Engel rührte ihn an. Ich möchte in keiner anderen Hand als in der Hand Jesu Christi mich befinde. Der Dieb kommt, um zu würgen und um zu stehlen und um umzubringen. In seiner Hand ist es nicht schön. Aber wo Jesus hinkommt, da ist seine Liebe, seine Gnade, seine Güte. Wenn er mich anrührt, dann ist es Heilung für mich. Dann tut es mir gut. Dann weiß ich sofort, jetzt bin ich geborgen. Wenn er mich anrührt. Und dann gibt er einem einfach etwas. Er rührt ihn an und redet mit ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Der Herr Jesus kommt und rührt mich an und gibt mir, was ich brauche, um weiter auf meinem Weg gehen zu können. Er kommt nicht und sagt zu mir, was hast du da wieder für einen Bock geschossen oder was hast du da wieder alles verkehrt gemacht? Was bist du doch für ein Versager? Das zerstörerische Werk ist auf der Seite Satans. Er ist jemand, der genau dies tut. Er macht Menschen fertig. Das ist der Grund, warum auf dieser Welt im Augenblick die Menschen sich alle gegenseitig fertig machen. In den Konzernen herrscht nicht mehr ein christlicher Geist, sondern es herrscht nur noch der Geist des Gewinnes, des Egoismus. Ich möchte größer sein, ich möchte noch mehr verdienen. Und jetzt tue ich die anderen Knechte. Es ist mir vollkommen egal, was der Arbeiter in der Fabrik überhaupt für Arbeitsbedingungen hat. Hauptsache, ich werde größer und reicher. Das ist der Geist, der in der Industrie, in den Konzernen herrscht. Und ihr könnt es ja alle auch sehen und erleben. Es ist ja nichts Neues, was ich da sage. Aber der Geist Christi ist einer, der das Schwache, das Kranke, das Verlorene, den Sünder sucht. Ich bin gekommen für den Kranken, für den Sünder. Das hat den Pharisäern gar nicht gefallen. Die wollten nicht, dass die Sünder diese Gemeinschaft hatten. Sie haben einen ganz anderen Geist gehabt. Aber Jesus ist für die Kranke da. Seitdem ich Jesus kennengelernt habe, habe ich entdeckt, dass er jemand ist, vor dem ich meine eigene Krankheit gar nicht verstecken muss. Also mein Versagen, alles, was in meinem Kopf und in meinem Herz rumgeht, ich muss es vor ihm nicht verbergen. Dazu ist er gekommen, um mich zu erretten aus meiner Not. Und jetzt rührt er mich an und gibt mir seine herrliche Speise und stärkt mich. Er selbst. Wenn ihr jetzt für euch auf eurem Weg weiter vorangeht, ich
komme hier zum Ende von dieser Predigt.
Dann stellt ihr euch vielleicht genau diese Frage, ob ich jetzt in einem Freizeitheim mitarbeite, ob ich jetzt im Beruf stehe, ob ich jetzt irgendwie zu Hause Arbeit habe, wo ich auch was mache, egal, ob ich älter bin und schon auch pensioniert bin. Es ist ganz egal, wo ich auch immer stehe und was auch immer mache. Oder ich bin noch jung und stehe am Anfang meines Arbeitslebens. Es ist oft so, dass man auf dieses Leben blickt und sagt, es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, was ich tue. Ich spüre nicht das, was dabei herauskommt. Ich sehe nicht eine Entwicklung, ich sehe nicht irgendetwas, was auch gut ist, sondern ich sehe eigentlich gerade immer nur das Gegenteil. Ich sehe, dass alles so chaotisch ist, unüberschaubar. Ich sehe, dass eher die Finsternis als das Licht sich ausbreitet. Ich sehe, dass ich eher schwächer als stärker werde. Solche ganz persönliche Erfahrungen machen wir alle miteinander. Und derjenige, der jetzt hier den Herrn Jesus vor Auge hat, wie er nun den Elia anrührt und ihn auch stärkt, der kann Hoffnung haben. Und er kann sagen, mein Herr wird mich auch in der kommenden Woche nicht im Stich lassen. Ich kann für mich nicht garantieren. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht auch selber morgen unter einen Ginsterbusch mich lege. Das kann ich ganz und gar nicht sagen. Aber eines kann ich sagen, dass Jesus treu ist. Eines kann ich sagen, dass der Herr mein Hirte ist und mir wird nichts mangeln. Das kann ich sagen. Daran kann ich festhalten. Daran möchte ich mich klammern. Ich möchte mich an nichts anderes klammern. Ich habe es heute schon mal gesagt, ich habe aufgehört, mir selbst zu vertrauen. Ich habe keinen Grund dazu. Ich habe mich kennengelernt. Aber ihm zu vertrauen, das habe ich nie bereut. Ihm zu folgen, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, aus seiner Hand seine Speise zu nehmen, seine Kraft zu erfahren, in ihm zu leben, neue Kreatur zu sein, wie man in der Abendmahlsandacht es ja auch gehört habe. Das ist meine Zuversicht, meine Hoffnung. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Jawohl, genau so ist es. Ich muss mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, was auf mich zukommt. Ich weiß es ja eh nicht. Aber er sieht jeden einzelnen Tag meines Lebens hier auf dieser Erde, bis ich zu ihm nach Hause komme. Und er hat für jeden einzelnen Tag, den ich hier auf dieser Erde lebe, einen wunderbaren Plan für mich. Mag ich ihn auch nicht immer verstehen. Kann ich auch nicht immer das nachvollziehen. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das erklärt mir das Wort Gottes, dass mir alles zum Besten dienen muss. Denen, die Gott lieben. Oh, das ist eine Aussicht, die mich froh macht, die mir Zuversicht und Hoffnung gibt, die mich tröstet, die mich vorangehen lässt, trotz meiner Schwachheit, trotz meiner Ängste, trotz meiner Verzweiflung. Kennt ihr das auch? Es gibt nichts anderes, nichts Besseres, nichts Schöneres, als diesen Herrn an seiner Seite zu haben. Denn er ist so schön, so wunderbar, so herrlich, so kräftig, so mächtig, so treu, so liebevoll, dass ich, wenn ich ihn an meiner Seite habe, mich selbst vergessen kann. Was ist schwieriger für uns, als sich selbst zu vergessen? Dauernd geht es uns so, dass wir sagen, aber ich selbst, mir geht es und so weiter. Und wir kommen gar nicht drüber weg über uns. Aber wenn er an unserer Seite ist, dann offenbart er sich mir, dann kommt er zu mir, dann rührt er mich an, dann rüttelt er mich in eine liebevolle Weise wach und dann gibt er mir von sich selbst, von seiner Gnade und seiner Stärke und seiner Kraft und seiner Liebe. Und auf einmal blühe ich auf. Ich habe es nie anders kennengelernt. Und ich kann euch nichts anderes sagen als dies, was der Elia selbst auch erlebt und erfahren hat. Und so wollen wir auf unserem Weg weitergehen. Wir werden sehen, wie der Elia auch nun seinen Weg weitergegangen ist und was er dann alles vom Herrn auch noch mitbekommen hat. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, du bist der Held, der Retter, der gute Hirte, der Aufseher über unsere Seele. Wir können nicht für uns sorgen. Wir waren nie unabhängig in der Weise, dass wir ohne Gott unser Leben im Griff gehabt hätten. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart oder in der Zukunft, der dies könnte. Wir kommen von dir, wir leben durch dich und wir müssen zu dir zurück. Ach Herr, nun zeigst du uns im Leben des Elia, wie du dich über ihn erbarmt hast, wo er ganz am Ende war, wo er gar keine Kraft mehr hatte. Danke für deine Liebe, danke für deine Zärtlichkeit, für deine Güte und deine Freundlichkeit. Danke für deine Speise, Herr Jesus Christus, dass wir von dieser Speise leben dürfen, dass wir in der kommenden Woche darauf vertrauen dürfen. Wenn auch Himmel und Erde untergehen, dein Wort wird bleiben und du wirst bleiben. Herr, es ist gut, dies zu wissen. Wir danken dir dafür, dass du ein absolut zuverlässiger Erlöser und Heiland bist. Dir gebührt alle Ehre und Preis und Anbetung. Amen.